Die Funktion dieses Textes ist vergleichbar mit der ersten großen Karte vom Inselreich und den Marken, die ich vor über 30 Jahren zeichnete, bevor ich mit der Arbeit an Ein Magier von Erdsee begann. Ich musste wissen, wo sich alles befand und wie man von hier nach da gelangte, zeitlich wie auch örtlich gesehen. Da manche Leser an solchen fiktiven Fakten ebenso wie an den Karten imaginärer Reiche großes Interesse haben, ist diese Beschreibung den Erzählungen diesem Band beigefügt. Darüber hinaus habe ich die geografischen Karten neu gezeichnet und dabei zu meiner Freude in den Archiven von Havnor eine sehr alte wiederentdeckt. In den Jahren, seit ich anfing, über Erdsee zu schreiben, habe ich mich natürlich verändert. Und das gleichen die Leser der Bücher. Alle Zeiten ändern sich, doch ist unsere eine Zeit des massiven und rasanten moralischen und geistigen Wandels. Archetypen werden uns zum Klotz am Bein. Einfachheit wird immer komplexer. Chaos gewinnt an Reiz und allgemeingültige Wahrheiten gelten morgen schon als überholt. Das ist beunruhigend. Wie sehr uns das flüchtige Flackern der Elektronik auch begeistern mag, wir sehnen uns zugleich nach dem Beständigen. An den alten Geschichten schätzen wir ihre Unveränderlichkeit. Artus träumt für immer von Avalon. Bilbo kann hin und zurück reisen und damit ist stets das geliebte, vertraute Auenland gemeint. Don Quixote wird auf ewig losziehen, um gegen eine Windmühle zu kämpfen. Im Reich der Fantasy finden die Menschen Stabilität, uralte Wahrheiten, unveränderliche Schlichtheit. Und die Mühlen des Kapitalismus versorgen sie damit. Angebot und Nachfrage, Fantasy wird zur Ware, zur Industrie. Die kommerzialisierte Fantasy geht keine Risiken ein. Sie erfindet nichts neu, sondern ahmt nur nach und banalisiert. Den alten Geschichten wird ihre intellektuelle und ethische Komplexität genommen. Hauptakteure werden zu Puppen, Action wird zu Gewalt und Wahrheit zur sentimentalen Plattitüde. Helden schwingen ihre Schwerter, Laser und Zauberstäbe so mechanisch wie Mähdrescher die Profite ernten. Verstörende moralische Entscheidungen werden zensiert, verniedlicht und ungefährlich gemacht. Die aus Leidenschaft erwachsenen Ideen der großen Geschichtenerzähler werden kopiert, klischiert, auf Spielzeuge reduziert, aus grellbuntem Plastik geformt, beworben, verkauft, zerbrochen, weggeschmissen, austauschbar, ersetzbar. Worauf die Kommerzialisierer der Fantasy bauen und was sie ausnutzen, ist die unzähmbare Vorstellungskraft der Leser. Ob nun Kinder oder Erwachsene, die selbst noch diesen toten Dingen Leben einhaucht. Zumindest ein wenig, für eine gewisse Zeit. Wie alles Lebendige existiert auch die Vorstellungskraft im Jetzt. Und sie lebt von in mit der Veränderung. Wie alles, was wir tun und besitzen, kann sie vereinnahmt und herabgewürdigt werden. Doch sie übersteht die kommerzielle und didaktische Ausbeutung. Das Land überdauert die Kaiserreiche. Die Eroberer mögen Wälder und Wiesen verwüsten, aber der Regen fällt weiter und die Flüsse fließen zum Meer. Die instabilen, wandelbaren, erfundenen Reiche des »Es war einmal« sind ebenso Teil der menschlichen Geschichte und Gedankenwelt wie die Nationen in unseren kaleidoskopischen Atlanten, manche davon sogar beständiger. Seit langer Zeit schon leben wir in wirklichen und imaginären Reichen. Allerdings sind wir darin heute weniger heimisch, als es noch unsere Eltern und Urgroßeltern waren. Die Faszination wandelt sich mit dem Alter und dem Zeitalter. Heute kennen wir ein Dutzend Artus-Sagen und alle sind gleichermaßen wahr. Das Auenland verändert sich noch zu Bilbos Lebzeiten unwiederbringlich. Don Quixote zog nach Argentinien und begegnete dort Jorge Luis Borges. Plus à la même chose, plus c'est chance. Für mich war es eine große Freude, nach Erdsee zurückzukehren und es noch vorzufinden, gänzlich vertraut und doch verändert und weiter im Wandel begriffen. Ereignisse, die ich vorausgesehen hatte, sind nicht eingetreten, Manche Menschen sind nicht, wer oder was sie zu sein schienen, und auf Inseln, die ich im Schlaf zu kennen glaubte, verlaufe ich mich heute. Hier also die Berichte von meinen Erkundungen und Entdeckungen. Geschichten aus Erdsee für alle, die diesen Ort mögen oder ihn vielleicht mögen werden und die bereit sind, folgende Hypothesen anzunehmen. Dinge verändern sich. Autoren und Magiern ist nicht immer zu trauen. Niemand kann einen Drachen erklären.
Der Finder. Eins in der dunklen Zeit. Dies ist die erste Seite aus dem Buch des Dunkels, vor etwa 600 Jahren in Berila auf Enlat verfasst. Nachdem El-Faran und Moret gestorben und die Insel Solea im Meer versunken war, regierte der Rat der Weisen für den jungen Seriat, bis dieser den Thron bestieg. Seine Herrschaft war glorreich, aber kurz. Ihm folgten in Enlat 7 Könige und ihr Reich wuchs in Frieden und Wohlstand. Dann fielen die Drachen über die Westlande her und die Magier kämpften vergebens gegen sie. König Akambar verlegte den Hof von Berila in Enlat in die Stadt Hafnor, von wo er seine Flotte gegen Eindringlinge aus Kargat schickte und diese nach Osten zurücktrieb. Ihre plündernden Schiffe drangen jedoch weiter bis ins innerste Meer vor. Von den 14 Königen von Hafnor war der letzte Maharion, der mit den Drachen und den Kargern Frieden schloss, wenn auch zu einem hohen Preis. Und als der Runenring zerbrach und Aerith Akbe zusammen mit dem großen Drachen starb und Maharion, der tapfere Verrat, zum Opfer fiel, schien das Schicksal sich im Inselreich zum Schlechteren zu wenden. Nicht wenige erhoben Anspruch auf Maharions Thron, doch konnte ihn keiner halten, und der Streit der Anwärter spaltete die Getreuen. So blieben weder Staat noch Recht, nur der Wille der Reichen. Adlige, Kaufleute und Piraten, ein jeder, der Soldaten und Magier anheuern konnte, ernannte sich zum Fürsten und beanspruchte Ländereien und Städte für sich. Diese Tyrannen machten die Unterworfenen zu Sklaven, und wer in ihre Dienste trat, war ebenso ein Sklave, blieb ihm doch nur der Schutz des Fürsten vor den Angriffen anderer Tyrannen, vor Piraten, die in die Häfen einfielen, und vor Banden und Horden Gesetzloser, Elender, die, ihrer Lebensgrundlage beraubt, sich allein durch Raub und Überfall vor dem Verhungern retten konnten. Das Buch des Dunkels, am Ende des Zeitalters verfasst, von dem es berichtet, ist eine Sammlung in sich widersprüchlicher Historien, unvollständiger Biografien und bruchstückhafter Sagen. Dennoch ist es die beste Quelle, die aus der dunklen Zeit überliefert ist. An Lobpreisungen, nicht an Geschichte interessiert, verbrannten die Tyrannen alle Bücher, aus denen die Armen und Machtlosen erfahren könnten, was Macht ist. Fielen ihnen jedoch Zauberbücher eines Magiers in die Hände, so behandelten sie sie meist mit Vorsicht, schlossen sie weg, um Unheil abzuwenden, oder gaben sie einem Magier in ihren Diensten, der nach Gutdünken darüber verfügen durfte. Am Rand, neben den Sprüchen und Wortlisten und auf den Nachsatzblättern solcher Bücher verzeichneten Magier und ihre Gehilfen nicht selten Seuchen, Hungersnöte, Überfälle und Herrscherwechsel sowie die Zauber, die bei diesen Gelegenheiten angewendet wurden, nebst ihrem Erfolg oder Misserfolg. Derartige Quellen enthüllten hier und da willkürlich einen klaren Moment, wiewohl dazwischen alles in Dunkelheit getaucht ist. Sie gleichen dem Aufflackern einer Schiffslaterne weit draußen auf dem Meer in Finsternis und Regen. Des Weiteren gibt es Lieder, alte Lieder und Balladen von kleinen Inseln und aus dem stillen Hochland von Hafnor, welche die Geschichte jener Jahre erzählen. Hafnor Großhafen, die Stadt im Herzen der Welt, erhebt sich mit weißen Türmen über ihre Bucht. Auf dem höchsten Turm fängt das Schwert des Aerith Akbe das erste und letzte Tageslicht ein. Durch diese Stadt fließen aller Handel, alles Wissen und alle Fertigkeiten Erdsees, ein Reichtum, der sich nicht horten lässt. Dort hat jener König seinen Sitz, der nach dem Zusammenfügen des Rings als Zeichen der Heilung zurückkehrte. In jener Stadt sprechen die Männer und Frauen der Inseln heutzutage mit Drachen. zum Zeichen des Wandels.